Heute Abend 1. Mose 45 lesen. Es sind auch noch einige Fragen da. Wir haben heute und morgen noch Zeit für Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, Fragen stellen darf man immer. Ob man eine Antwort bekommt, ist eine andere Frage. Aber wir wollen es versuchen. Es sind hier schon einige Fragen zu Josef. Auf die möchte ich gleich eingehen. Eine Frage ergibt sich, während wir schon die ersten Verse von Kapitel 45 lesen. Da kommen wir gleich darauf. Wir lesen Vers 1. Es geht ja in diesem wunderbaren Finale, in diesem wunderbaren letzten Seiten des ersten Buches Mose, geht es um die große Frage, wie kommt der Segen Abrahams unter die Heiden? Wie kommt der Segen Abrahams unter die Völker? Wir denken daran, dass Gott dem Abraham eine dreiteilige Verheißung gegeben hat. Der erste Teil der Verheißung betrifft den Samen, den Nachkommen. Und der zweite Teil der Verheißung betrifft den Segen. Ich werde dich segnen. Und der dritte Teil der Verheißung betrifft, dass der Segen zu aller Welt kommen soll, dass alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen in dem Samen, in dem Nachkommen Abrahams. Und wir haben gelesen von diesem Machthaber in Ägypten, von Josef. Wenn wir das erste Buch Mose ansehen, ist es manchmal gut, wenn man so auch den großen Zusammenhang beachtet, denn wir haben ja auch am Anfang von ersten Buch Mose geht es auch um das Thema Familie, so wie es am Ende des ersten Buch Mose um das Thema Familie geht. Es geht um eine wichtige, äußerst wichtige Familie, die Familie des Volkes Gottes, der Kern, aus dem das Volk Gottes werden soll. Und wie diese Familie geeint wird und vor allem wie diese Familie bewahrt werden soll, dass sie nicht unter die Kanaaniter sich auflösen wird, wie die Identität dieser Familie bewahrt werden soll. Und auch am Anfang des Neuen Testaments lesen wir von dieser Familie, des Alten Testaments, ganz am Anfang des Alten Testaments lesen wir von diesem Familiengott. Gott ist ein Gott, der in der Schöpfung lauter Familien hineingelegt hat. Er ist ein Gott der Vaterschaft. Wir lesen in Epheser 1, Vers 15, vielleicht soll ich das noch kurz erwähnen, Epheser 1, Vers 15, lesen wir, nein, ich habe die falsche Stelle, Epheser 3, Vers 15, lesen wir, von ihm her wird alles in den Himmeln und auf der Erde, das einen gemeinsamen Vater hat, benannt. Oder vielleicht in einer anderen Übersetzung, von welchem alle Vaterschaft auf Erden benannt ist. Gott ist ein Vater und er hat es hineingelegt, dass es Menschen gibt, die in Gruppen leben, in Familien. Und das nennt die Bibel eine Vaterschaft. Eine Familie. Gott ist ein Familiengott. Und er hat Kinder, er hat Menschen geschaffen, in diese Welt gesetzt, die sollten in einem gewissen Sinn seine Söhne sein. Ein Sohn Gottes ist jemand, der so ähnlich aussieht wie Gott. Ein Sohn ist im hebräischen Denken, ist ein Sohn jemand, der so ähnlich ist wie der Vater. Und wenn die Rede ist von Söhnen Gottes, dann sind die irgendwie ähnlich wie Gott. Ja, die Engel zum Beispiel werden Söhne Gottes genannt, ja, weil sie etwas von dem Wesen Gottes haben, etwas von dieser Heiligkeit Gottes widerstrahlen. Aber auch die Menschen werden Söhne Gottes genannt. In Kapitel 6, in 1. Mose 6, ist die Rede von einer Gruppe von Menschen, die Söhne Gottes genannt werden. Und auch Adam wird einmal Sohn Gottes genannt, in Lukas Kapitel 3. Ja, der war ein Sohn des und der war ein Sohn des und der war Sohn des und zum Schluss heißt es, und der war, Adam war Gottes, ein Sohn unter Anführungszeichen, ein Sohn Gottes. Ja. Das, deshalb, weil er etwas Ähnlichkeit hat mit Gott. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bilde und deshalb sind die Menschen in einem gewissen Sinn seine Familie. Jedenfalls am Anfang war es ganz sicher so. Und dann kam die Sünde. Da war ein Machthaber, ein Fürst, ein Engelsfürst, der zu einem Dämonenfürst wurde, der kam in der Gestalt einer Schlange und hat seine ganze List und Macht verwendet, um dem Vater seine Kinder zu rauben, dem Vater seine Kinder wegzunehmen. Und wir wissen, was geschehen ist. Der Sündenfall und das furchtbare Gericht, das Gott dann schicken musste in der Sintflut. Aber am Ende des Buches, des ersten Buches Mose, sehen wir auch einen Vater, der seiner Kinder beraubt ist. Der hat den Josef hat er nicht mehr. Und die anderen Kinder, die er eigentlich hatte, da war die Beziehung so gestört, dass man sagen kann, er hatte keine wirkliche, echte Beziehung zu seinen Söhnen. Und jetzt sehen wir, wie hier ein Machthaber ist, namens Josef, der unschuldig gelitten hat und dann erhöht wurde zu dem zweithöchsten Posten der Welt und wie der ganz sensibel seine Macht verwendet, um die Brüder zur Buße zu führen und dadurch dem Vater die Söhne wiederzugeben, zurückzugeben, die Familie wiederherzustellen. Gott ist ein Gott, der will, dass Familie hergestellt wird, dass Familie geeint wird. Und hier ist es eine ganz besondere Familie. Und wenn wir dann weiterschauen in der Geschichte, Josef ist ein Vorbild auf einen viel höheren Machthaber, der ebenfalls unschuldig gelitten hat, Jesus Christus, der sich stellvertretend hingegeben hat, der erhöht wurde zur Rechten Gottes und der jetzt in der Welt wirkt durch den Geist, um den Vater Kinder zurückzugeben, verlorene Kinder, dass der Vater eine große Familie haben kann, nämlich dass der Segen Abrahams zu allen Völkern komme. Wir haben von diesem Segen Abrahams, lesen wir in Galater 3, Galater 3, Vers 14, ich lese Vers 13, Galater 3, Vers 13, Christus kaufte uns frei vom Fluch des Gesetzes, da er an unserer Statt ein Fluch wurde, denn es ist geschrieben, verflucht ist jeder, der an einem Holze hängt. Ja, warum wurde er ein Fluch? Der ein Fluch wurde, damit denen, die von den Völkern sind, den Heiden, der Segen Abrahams zuteil werde in Christus Jesus, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Das Thema, wie kann der Segen in alle Welt kommen, ist ein sehr aktuelles Thema. Es ist das Thema, das uns heute beschäftigt in der Evangelisation. Wie kann der Segen Abrahams zu allen Völkern kommen? Durch Jesus Christus. Und jetzt wird dieser Jesus Christus hinausgetragen in die ganze Welt, damit Menschen ihn annehmen und in Jesus Christus hineinkommen. Und wenn Menschen in Jesus Christus hineinkommen, bekommen sie den Segen Abrahams. Dann werden sie Söhne Abrahams. Kinder Abrahams. Galater 3 am Ende. Galater 3, Vers 29, wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Also wir haben ein gewaltiges Thema im ersten Buch Mose, ein Thema, das eigentlich die ganze Weltgeschichte betrifft, die ganze Heilsgeschichte betrifft. Hier im Kleinen, der Kern dieser Familie. Wie kann diese Familie zusammenkommen? Wie wird sie zu einer Einheit, damit dann der Segen Abrahams zu allen Völkern komme? Durch Josef kommt der Segen nach Ägypten. Aber der Segen soll weiterkommen. Also, wir haben gestern noch die ersten Verse von Kapitel 45 gelesen. Da heißt es, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen, vor allem die um ihn standen, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, und die Ägypter hörten es. Eine Frage war hier, was das bedeuten sollte, er erhob seine Stimme mit Weinen, dass es die Ägypter hörten. Nicht im Sinne von, damit es die Ägypter hören sollten, nicht so, sondern man kann hier ganz einfach so übersetzen, er erhob seine Stimme mit Weinen und die Ägypter hörten es, so steht es im Hebräischen. Also es war ein wirkliches, lautes Weinen und das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Und es sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Sie traten her und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen, sie treten zurück, sie können nichts mehr sagen. Vers 5, und macht euch nicht Kummer, und es brenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich für euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist der Hunger im Lande, und noch sind 5 Jahre, in denen es weder Pflügen noch Ernten geben wird. Und Gott hat mich für euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Sie stehen sprachlos da. Nicht ihr habt mich hierher gesandt. Gott hat mich hierher gesandt. Wie sensibel geht Josef mit seinen Brüdern um? Er weiß, wie schwer das jetzt ist für die Brüder. Er weiß, jetzt nachdem sie ihre Schuld erkannt haben, jetzt muss er ihnen sagen, dass Gott es war, dass Gottes Hand hinter der ganzen Geschichte stand. Gott hat es so gefügt. Ja, ihr habt Böses getan, aber Gott hat es gefügt und Gott hatte wunderbar Gutes vor. Gott hat mich für euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen, Vers 7. Um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde, um euch am Leben zu erhalten, für eine große Rettung. Und jetzt, Vers 9, eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sprecht zu ihm, so sagt dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht, und du sollst im Lande Goschen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, und dein Kleinvieh und deine Rinder und alles, was du hast. Und ich will dich dort versorgen, denn noch 5 Jahre ist Hunger, damit du nicht verarmst. Und du und dein Haus und alles, was du hast. Vers 12. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass es mein Mund ist, der zu euch redet. Jetzt redet Josef auf Hebräisch zu ihnen, nicht mehr über einen Dolmetscher. Vers 13, und berichtet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Eilt, die Sache ist jetzt wirklich eilig. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt darf Josef auch seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Vers 14, und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihnen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Das steht dann so einfach hier. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Wäre interessant zu wissen, worüber haben die jetzt wohl geredet. Jetzt dürfen sie alles von ihrem Herzen reden. Jetzt dürfen sie ihre Schuld bekennen. Und jetzt wird Gemeinschaft wiederhergestellt. jetzt haben sie echt Buße getan. Und wenn echte Buße stattfindet, dann wird Gemeinschaft wiederhergestellt. Und jetzt findet Gemeinschaft statt. Echte Gemeinschaft. Wir auch. Nachdem wir Buße getan haben, können wir uns alles vom Herzen herunterreden mit dem Herrn. Jetzt ist echte Gemeinschaft da mit dem Herrn Jesus. Vers 16, und die Kunde wurde im Hause des Pharao gehört. Und es hieß, Josefs Brüder sind gekommen. Und es war gut in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Minister. Ja, Pharao hört davon. Die Brüder Josef sind gekommen, Pharao sagt, gut. Und alle Minister sagen, gut. Der Pharao sagt zu Josef, sage deinen Brüdern, tut dieses, beladet eure Tiere und zieht hin und geht in das Land Kanaan und nehmt euren Vater und eure Häuser und kommt zu mir. Vielleicht denkt er sich, wenn der eine schon so viel Segen gebracht hat, wie viel mehr dann die ganze Familie? Und vielleicht denkt er sich, oh, was muss das für ein Vater sein, der so einen Sohn hervorbringen kann, wie den Josef. Wenn der wüsste, was Jakob für ein Mensch vorher war. Aber der Jakob ist durch die Schule des Herrn gegangen. Wer hat den Josef erzogen, eigentlich? Es war die Schule Gottes, durch die der Josef gegangen ist. Ja, das war der Vater, der wirklich den Josef zu einem Josef gemacht hat. Und uns auch. Er ist der uns wirklich erzieht. Wir brauchen nicht traurig sein über unsere Eltern, wenn wir vielleicht nicht zufrieden waren über unsere Eltern. Manche dürfen sogar sehr, sehr glücklich sein über ihre Eltern. Aber nicht jeder hat ideale Eltern. Gar niemand hat wirklich ideale Eltern und vollkommene Eltern. Aber es gibt einen Vater, der vollkommen ist und uns erzieht. Der erzieht uns wirklich. Der nimmt uns in seine Schule. Ja, also Pharao freut sich, Familie Jakob kennenzulernen. Den Vater Jakob kennenzulernen. Ich will euch geben das Gute des Landes Ägypten, das Fett des Landes, das heißt das Fett des Landes, das heißt das Beste des Landes. Das Fett war ja das Beste vom Opfer, wenn man etwas geopfert hat. So hier das Fett des Landes sollt ihr essen, das Beste. Vers 19, und du bist beauftragt zu sagen, tut dieses, nehmt euch aus dem Lande Ägypten Wagen für eure Kleinen und für eure Frauen und holt euren Vater und kommt. Also der Josef hatte einen guten Ruf in Ägypten und dieser gute Ruf Josefs schafft jetzt den Brüdern Eingang beim Pharao. Hier ist auch Josef wieder ein schönes Vorbild auf den Herrn Jesus, oder? Der Herr Jesus hat wirklich einen guten Ruf. Und wir, die Brüder Jesu, wir dürfen wegen seinem guten Ruf einen Zugang haben beim Vater im Himmel. Römer 5, Vers 1 steht, nachdem wir gerecht geworden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir vermittels des Glaubens auch den Zutritt haben zu dieser Gunst, in der wir stehen. Wir stehen in Gunst bei Gott, wegen dem guten Ruf von Jesus Christus und wegen der guten Tat von Jesus Christus, die er für uns getan hat. Ja, also Vers 20, euer Auge sehe nicht mit Bedauern auf euren Hausrat, denn das Beste des ganzen Landes Ägyptens soll euer sein. Trauert nicht nach den Dingen, die in Kanaan sind. Das Beste des Landes Ägypten soll euer sein. Vers 21, und die Söhne Israels, achten wir, wie sie hier genannt werden, nicht Söhne Jakobs, Söhne Israels. Und die Söhne Israels taten so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und gab ihnen Wegzehrung. Er gab ihnen alles, einem jedem Wechselkleider. Und Benjamin gab er 300 Silberstücke und 5 Wechselkleider. Das waren Feierkleider, Festkleider, Festgewänder. 5 Stück. Und seinem Vater sandte er dieses, 10 Esel, beladen mit den Besten Ägyptens. Und 10 Eselinnen, beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf dem Weg. Und er entließ seine Brüder. Warum ist er denn eigentlich nicht mitgezogen? Josef hatte nicht so viel zu tun und so viel Arbeit, dass er nicht ein paar Wochen Urlaub hätte machen können. Der hatte genug gearbeitet in den letzten Jahren. Und er hatte seine Minister zur Seite. Warum ist er nicht mitgezogen? Der weiß genau, das wäre jetzt nur ein Hindernis, oder? Stellen wir uns vor, wenn Josef mitgezogen wäre, wann sollen denn die Brüder mit dem Vater die Sache bereinigen, die noch zu bereinigen ist? Da gibt es ja noch wichtige Dinge zu regeln mit dem Vater. Josef weiß, er würde nur im Wege stehen. Er kommt nicht selber mit. Die haben 22 Jahre ihre Sünde vertuscht und jetzt muss die Gemeinschaft mit dem Vater wiederhergestellt werden und da kann er ihnen jetzt nicht helfen. Das müssen sie alleine tun. Wir auch. Wenn wir zu Gott kommen, die Sache in Ordnung bringen, das muss jeder alleine tun. Letztlich kann niemand helfen. Man kann höchstens helfen, ja komm, ich helfe dir, damit du beten kannst. Aber eigentlich muss das jeder alleine tun. Jeder ist selber, steht selber vor Gott. Ja, und außerdem denken wir dran, was wäre geschehen mit Vater Jakob? Wäre er jemals nach Ägypten gezogen, wenn der Josef dorthin zieht? Jetzt, wenn Josef noch in Ägypten ist, dann ist Josef wie ein Magnet, oder? Dass der Vater doch noch nach Ägypten kommt. Und das war wichtig. Er entließ seine Brüder, Vers 24, und sie zogen hin. Und er sagte zu ihnen, erregt euch nicht auf dem Wege. Das Wort hier, erregt euch nicht auf dem Wege, ist zweideutig. Die Übersetzer tun sich sehr schwer. Wie soll man das übersetzen? Erregt euch nicht auf dem Wege. Die einen übersetzen, ja, zanket nicht auf dem Wege. Ja, hat er das gemeint? Oder werdet nicht ängstlich auf dem Wege? Es ist nicht klar, um welche Erregung es geht. Ist es eine Erregung aus Streit oder ist es eine Erregung vor Angst? Bebet nicht auf dem Wege. Ist es vor Eifer? Aber Josef kennt diese Leute und er weiß, sie könnten entweder ins Streiten kommen oder ins Vorwürfe machen kommen oder sie könnten große Angst haben vor dem Vater. Und es könnte dann irgendwie schwierige Gespräche geben unterwegs. Ja, da war das schon schwierig für die 11 oder 10 Brüder jetzt. Wie machen wir das jetzt mit dem Vater? Jetzt müssen sie alles auspacken. Und dann ist die Frage, ob der Vater vergeben wird. Und sie zogen aus Ägypten hinauf und sie kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob, Vers 25. Und sie berichteten ihm, Josef lebt noch und er ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Da erstarrte sein Herz, denn er glaubte ihnen nicht. Sie kommen zum Vater nach Hause, Josef lebt und er ist der Herrscher über die Supermacht der Welt. Nach 22 Jahren belogen werden, kann er das jetzt nicht glauben. So schnell kann er nicht umschalten. Vers 27 lesen wir, und sie redeten zu ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen. Und der Geist ihres Vaters Jakobs lebte auf. Jetzt schaut er sich die Wagen an und die 20 Esel und die vielen anderen Dinge, die sie mitgebracht haben aus Ägypten. Und jetzt dämmert's ihm. Wer sollte sonst irgendwie diese meine Söhne so beschenkt haben in Ägypten? Ach, das war sehr weise von Josef, dass er die Wagen mitgeschickt hat und die Güter. Der weiß, welche Sprache der Vater versteht. Der kennt seinen Vater. Die Wagen, die vielen Geschenke, das soll ihm helfen, das zu glauben, was die Brüder ihm sagen. Ja, und jetzt gab es Gespräche. Israel sagte, Vers 28, nicht Jakob steht hier, Israel steht hier. Und Israel sagte, genug, Josef, mein Sohn, lebt noch. Ich will hinziehen und ihn sehen, ehe ich sterbe. Jetzt handelt der Jakob wie der Israel. Jetzt ist er nicht mehr der Jakob. Wisst ihr, wir lesen hier nichts von den Details von diesen Gesprächen, die jetzt stattgefunden haben. Das wird uns erspart. Aber die Brüder müssen sich zu ihrer Lüge stellen. Und was sagt Jakob? Genug. Genug. Das genügt, dass Josef lebt. Das genügt mir. Kein Vorwurf, keine Bitterkeit, kein Verfluchen dieser verruchten Söhne. Wenn das vor 40 Jahren geschehen hätte, dann wäre die Reaktion wahrscheinlich anders ausgefallen. Aber dieser Mann Jakob ist durch die Schule Gottes gegangen. Jetzt strahlt er in seiner Sanftmut. Jetzt ist er reif geworden. Und wenn wir diese Geschichte lesen, Josef ist auch hier wieder ein Bild, ein Vorbild auf Jesus Christus. Man könnte viele, viele Details aufzeigen, wo Josef ein Vorbild ist auf Jesus Christus. Auf einer tieferen Ebene natürlich. Aber hier ist auch ein ganz, wenn wir daran denken, wir gehen zu unseren Freunden und wir sagen, Jesus lebt! Jesus lebt! So wie die Brüder Josef zu Jakob, Josef lebt! Stell dir vor, Josef lebt! Und wir sagen den Leuten, den Nachbarn, Jesus lebt! Aber wie sollen sie das glauben? Die starren uns an, ungläubig, und sagen, ja, was soll ich da jetzt glauben? Jesus lebt und er ist der Herrscher der ganzen Welt. Und das soll ich dir glauben? Was könnte ihnen helfen? Was hat Josef gemacht? Die Wagen mitgeschickt. Zeichen. Bezeugungen. Und was könnte denn unseren Nachbarn helfen? Wenn wir sagen, Jesus lebt und er ist der Herrscher über die ganze Welt. Die müssen irgendwas sehen von Jesus. Und wenn sie irgendwas sehen von ihm, das wird ihnen helfen. Man kann sagen, schau, was er in meinem Leben gemacht hat. Schau, was er in dem Leben von meinen lieben Glaubensgeschwistern gemacht hat. Und unsere Aufgabe ist, von ihm zu bezeugen. Das wird ihnen helfen, zu glauben. Also hier ist Josef auch wieder ein Bild, ein Vorbild auf Jesus Christus. Ja, weil Josef lebt, jetzt gibt es Hoffnung für Jakob. Und jetzt gibt es eine Zukunft für die Familie Jakob. Und jetzt gibt es eine Zukunft für ein vereintes Volk Gottes. Und jetzt gibt es eine Zukunft, dass doch die Familie Jakob sich nicht unter die Heiden auflösen wird. Und wir lesen, dass Jakob, also Josef sagt ihnen, Jakob soll nach Ägypten kommen. Und wir lesen hier in Kapitel 46, Vers 1. Und Israel brach auf. Auch hier wieder der Name Israel. Und Israel brach auf. Und alles, was er hatte, kam nach Beerseba. Kapitel 46, Vers 1. Also er bricht auf, er wartet nicht allzu lange. Er macht sich auf Richtung Ägypten. Und wenn man von Hebron, wo er gewohnt hatte, in den Süden zieht, kommt man nach Beerseba, das ist nicht weit. Und dort in Beerseba, das heißt der Schwurbrunnen, das war ein besonderer Ort, wo er sich an den Schwur Gottes erinnert, den Gott dem Abraham geschworen hat. Dort bleibt er stehen. Er kommt nach Beerseba und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Er sehnt sich, zu Josef zu gehen. Er sehnt sich, seinen geliebten, einzigartigen Sohn wieder zu sehen, aber er fürchtet sich, eigene Wege zu gehen und er denkt, darf ich überhaupt nach Ägyptenland? Ist das ihm Gottes Willen? Ist es der Weg Gottes? Er fürchtet sich, irgendwie einen eigenen Schritt zu tun. Was sagt Gott? Und jetzt geht er nach Beerseba und fragt den Herrn, dort, wo er dem Herrn wo schon eine Opferstätte war, wo man dem Herrn Schlachtopfer darbrachte. Und hier ist ein leuchtendes Beispiel für uns, dieser Jakob. Hier legt er sich auf den Opferaltar. sinnbildlich gesprochen. Er nimmt ein Schlachtopfer. Aber es ist so, als ob er sich selbst hinlegt auf den Altar und sagt, Herr, ich gehöre dir und bitte entscheide du, ob ich gehen soll oder nicht. Er denkt zurück an Abraham. Wie war das? Da war eine Hungersnot. Und Abraham, wohin wollte der? Ja, bei der Hungersnot, da geht man nach Ägypten. Gott hat, das war kein richtiger Weg damals für Abraham. Der hat sich nur Probleme reingeholt. Und Isaak, da war auch einmal eine Hungersnot. Und wohin wollte Isaak? Der ging auch in den Süden, ins Philisterland und er war schon unterwegs Richtung Ägypten. Gott hat ihn abgestoppt. Und jetzt ist Jakob dran. Hungersnot und er soll nach Ägypten. Ja, was sagt der Herr? Der junge Jakob, der hat immer getan, was er selber wollte. Aber der alte Jakob, der will den Herrn fragen. Der will fragen bei jedem Schritt, Herr, was ist dein Wille? Vers 2, und Gott redete zu Israel in den Gesichten der Nacht und sagte, Jakob, Jakob. Und er sagte, hier bin ich. Zweimal ruft Gott Jakob hier. Das ist eine besondere, das ist das einzige Mal, dass wir das lesen im Leben Jakobs. Bei Abraham auch, einmal. Abraham, Abraham! Tut dem Knaben nichts. Mose, Mose. Samuel, Samuel. Martha, Martha. Simon, Simon. Saul, Saul. Ein paar Mal lesen wir das in der Bibel, dass zweimal der Name gerufen wird. Und der Herr Jesus hat einmal gerufen. Eli, Eli, mein Gott, mein Gott. Hier also eine ganz besondere Offenbarung Gottes an Israel. Er wird hier wieder Israel genannt. Gott betont, er ist der Mann, der neu geworden ist, der durch die Schule Gottes gegangen ist. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht. Ja, Furcht hat er gehabt. Furcht hatte er, hinunter eigene Wege zu gehen. Und jetzt hat Gott wunderbar an ihm gewirkt. Früher hat er sich nicht gefürchtet, eigene Wege zu gehen, aber hier fürchtet er sich, eigene Wege zu gehen. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort werde ich dich zu einem großen Volk machen. Ja, das ist auch bei uns oft so, oder? Wir stehen vor der Frage, soll ich den Ort wechseln, soll ich wo umziehen? Man fragt sich, Herr, was ist dein Wille? Nicht in Unabhängigkeit von Gott möchten wir gehen. Grundsätzlich gilt, bleibe im Lande, oder? Grundsätzlich gilt, bleib da, wo du bist. Aber und manchmal, wenn die Umstände nicht so günstig sind, dann denken wir jetzt, wir wollen weg. Aber ungünstige Umstände sind nicht der einzige Grund, wegzuziehen. Aber manchmal will der Herr schon, dass wir wegziehen. Aber es braucht eine klare Führung. Es braucht ein klares Grün. Die Ampel muss auf Grün stehen. Hier ist ein Mann, der fragt nach Gottes Willen. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort werde ich dich zu einem großen Volk machen. Ich selber ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich selber führe dich wieder herauf. Ja, herauf. Und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Hier im Hebräischen ist eine ganz starke Betonung. Wenn das so steht, ich führe dich wieder herauf. Ja, herauf. Das heißt, das ist die Gewissheit wird betont, ich werde mich ganz sicher dran halten. Keine Angst, ich hole dich da wieder heraus. Ich führe dich wieder herauf. Und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Und dann sind sie gezogen, dann sind sie weitergezogen. Vers 5, Jakob machte sich auf von Beerseba. Und die Söhne Israels, beachten wir, wie sie hier heißen, die Söhne Israels, nicht die Söhne Jakobs heißen sie hier wieder, die Söhne Israels führten Jakob, ihren Vater und ihre kleinen Kinder und ihre Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, ihn zu holen. Ach, wie wunderbar hat sich die Geschichte jetzt gewendet. Es war eine verfahrene Situation, es war eine kaputte Familie, es war eine zerrissene Sache und jetzt ist alles gut geworden. Und hier können wir einiges lernen über auch für unser praktisches Leben. Es gibt Situationen, die wirklich schwierig sind. Es gibt Situationen, wo man in einer Beziehung mit Menschen, wo es einfach verfahren ist. Diese Geschichte hier zeigt uns, wie schön es werden kann, wenn man einfach bereit ist, sich zu demütigen. Diese Brüder kamen zu dem Punkt, sich wirklich zu demütigen. Ich habe mir 4 Punkte aufgeschrieben, über Vergebung und Wiederherstellung. Das erste, Vergebung ist eine Willensentscheidung. Nicht eine Gefühlsentscheidung. Ah, ich kann nicht vergeben, das kann ich nicht. Und vergessen schon gar nicht. Es geht nicht darum, was wir können. Es geht darum, ob wir wollen. Ich kann nicht, heißt, ich will nicht. Paulus sagt einmal im 2. Korintherbrief, entscheidet euch, Liebe zu üben. Ihm gegenüber. 2. Korinther 2. Irgendjemandem, dem sie vergeben sollten. Zweitens, Vergebung ist etwas, das wir immer wieder tun sollen. 70 mal 7 Mal, wenn der andere kommt und 70 mal 7 Mal für die gleiche Sache um Vergebung bittet, dann sollen wir 70 mal 7 Mal vergeben. Und wenn der Herr Jesus sagt, wir sollen das so oft vergeben, wie oft wird er uns vergeben? Wenn wir 490 Mal am Tag für die gleiche Sache kommen, wird er uns vergeben? Der wird genauso handeln. Drittens, Vergebung geschieht nur auf der Basis von Bekenntnis der Schuld. Das haben wir gesehen bei den Brüdern Josef. Vergebung geschieht nur auf der Basis von Bekenntnis der Schuld. Man muss sich demütigen. Und wenn irgendeine Situation verfahren ist, warum gehen wir nicht den Demütigungsweg? Warum bekennen wir nicht unsere Sünde dort, wo wir Sünde getan haben? Nicht den Vorwurf den anderen machen, wo der andere die Sünde getan hat, sondern ich bekenne meine Sünde und stelle mich echt darunter. Viertens, vergeben müssen wir so wie Jesus Christus. Wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Kolosser 3, Vers 13. Wie Christus Jesus euch vergeben hat, so auch ihr. Wie hat er denn vergeben? Ohne Vorwürfe zu machen, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen. Aus Gnade und nur aus Gnade allein. Reichhaltig, ganz hat er vergeben und nachhaltig hat er vergeben. Er hat es nicht wieder aufgegriffen. Ja. Und es ist wieder gut geworden. Vers 6, sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all seine Samen mit ihm, seine Söhne und die Söhne seiner Söhne mit ihm, seine Töchter und die Töchter seiner Söhne und alle seine Samen brachte er mit sich nach Ägypten, alle seine Nachkommenschaft. Und diese sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen, Jakob und seine Söhne. Und dann werden sie alle aufgezählt, wir lesen sie nicht. Vers 27, und die Söhne Josefs, die ihm in Ägypten geboren wurden, waren 2 Seelen und alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, waren 70. 70 Seelen. Ich denke, wir machen hier die kurze Pause. Singen wir ein Lied und dann gehe ich noch auf die Fragen ein, die noch da sind. Wir machen nicht mehr lange. Eine Frage war über das Alter Josefs. Er war 17 Jahre alt, als er verkauft wurde. 13 Jahre später wurde er erhöht. Also wurde er dieser zweite Mann in Ägyptenland. Da war er 30 Jahre alt. Mit etwa 30 Jahren hat er dann geheiratet. Die Frage ging, es war um die Frage der Heirat von Josef. Was war damals eine Heirat? Nun, eine Heirat war eine offizielle Sache. Das war nicht einfach so, dass zwei Leute sich entschieden haben, im Geheimen, so ab jetzt sind wir Mann und Frau, sondern es war ein öffentliches Fest. Es gab kein Standesamt in dem Sinne, aber es gab die Ältesten der Stadt und die ganze Stadt wusste, oder das ganze Dorf wusste, die zwei heiraten jetzt. Da wurde meistens ein Fest gefeiert. Bei den Juden war das oft eine ganze Woche lang. Und es war ein öffentlicher Akt. Und ab da war es klar, die zwei sind jetzt Mann und Frau. das richtet sich immer nach den Gegebenheiten eines Staates. Ja, wir haben bei uns das Standesamt, das ist die Öffentlichkeit, deshalb müssen wir auch zum Standesamt, wenn wir heiraten. Wir können nicht heiraten, einfach so und ohne Standesamt. Man muss auch zum Standesamt und muss das bekunden. Wir sind jetzt Mann und Frau, man muss das unterschreiben und so weiter. Damals war das einfach durch diese große öffentliche Handlung war das ganz klar. Es gab einen Hochzeitsumzug, es gab Hochzeitsgewänder, es gab ein Hochzeitsmahl. Also es war was Großes. Es gab eine Hochzeitsgabe, ja, die man bezahlt hat sozusagen. Also heiraten war damals wie heute ein Akt der Öffentlichkeit. Dann war noch die Frage, ja, wieso hat denn Josef dann eine Heidin geheiratet, eine Ägypterin? Nun, es gab ja nur Heiden. Zur damaligen Zeit gab es nur Heiden. Der einzige Nicht-Heide wäre Abraham gewesen und seine Nachkommen, in dem Fall die Jakob und seine Söhne. Ja, das wären die Nicht-Heiden, das heißt, das wären die, die Gott auserwählt hat aus den Völkern als den Kernstück für das Volk Israel. Ja, also es gab, wenn irgendjemand heiraten wollte von den Söhnen Jakobs, dann musste er eine Heidin heiraten. Ob das jetzt, die Frage ist natürlich dann, welche Heidin, soll er eine Ägypterin heiraten oder eine Kanaaniterin oder eine aus der Verwandtschaft Abrahams, aus Haran oder Mesopotamien oder sonst, aus Ur in Chaldea. Nun, es war überall Götzendienst und es waren alles Heiden. Manche Völker waren aber nicht so verdorben und wie die Kanaaniter. Das stimmt. Deshalb hat Abraham zum Beispiel seinen Sohn dorthin geschickt, dass er sich nicht eine Kanaaniterin heiraten nehmen soll, sondern eben eine Frau aus seiner Verwandtschaft, ja, aus Haran. Und ebenso hat es dann Jakob auch gemacht, hat sich eine Frau genommen, oder in dem Fall zwei Frauen, aus seiner Verwandtschaft, aus Haran. Aber das konnten nicht alle Söhne tun. Ja? Und außerdem, wieso gerade aus Haran? Warum gerade dort? Ja? Das Problem war aber allerdings schon ein Problem. Denn jetzt, wenn die Söhne Jakobs jetzt heiraten, ja, und die Söhne der Söhne Jakobs auch dann heiraten und die Söhne der Söhne der Söhne und so weiter und alle heiraten wollen, die können nicht irgendwo weit wegreisen nach Haran oder sonst hin. Mit der Zeit werden die Kanaaniterinnen heiraten, denn das Kanaan war die unmittelbare Nachbarschaft. Klar werden sie sich Menschen aus Kanaan heiraten, und Josef war in Ägypten und ihm wurde eine Ägypterin gegeben als Frau. Aber die Gefahr war jetzt für das Volk Gottes, für diese Familie Jakobs, die Gefahr war, dass sie ins kanaanitische Wesen sich auflösen. Das heißt, wenn jetzt also Juda zum Beispiel eine Kanaaniterin geheiratet hat und er zieht weg von seinem Vater und seine Kinder werden kanaanitisch erzogen sozusagen, dann, und die Kinder seiner Kinder werden auch Kanaaniter sein. Und es mit der Zeit gibt es kein Volk Gottes, gibt es kein spezielles Volk, das anders ist als die anderen. Es wird keine Absonderung geben, die werden sich auflösen in die Kanaaniter. Und deshalb hat Gott was Wunderbares gemacht. Deshalb hat Gott gesagt, Jakob, geh nach Ägypten. Denn die Ägypter, denen sind alle Menschen aus Kanaan ein Gräuel. Und die Hebräer auch, ein Gräuel. Die würden nicht sich vermischen mit den Israeliten. Niemals. Ja. Die einzige Ausnahme war diese Asnat, ja, die dem Josef gegeben wurde. Aber Josef war ja eigentlich in dem Sinn schon fast ein Ägypter. Ja. Der wurde anerkannt als Ägypter, nicht als Ausländer. Ja. Aber ansonsten, die Ägypter hielten sich ferne von den Israeliten. Und als also Israel mit seinen Söhnen und seinen Enkeln jetzt nach Ägypten kommt, leben die in einem gesonderten Bereich und dort vermehren sie sich untereinander. So blieb die Identität der Familie Jakob erhalten. Die hatten ihre kanaanitischen Frauen schon, natürlich hatten sie schon. Sie hatten schon Kinder. Aber diese kanaanitischen Frauen waren jetzt in der Umgebung, in der israelitischen Umgebung. Die waren jetzt nicht in der kanaanitischen Umgebung. Und so hat sich also haben sie sich jetzt nicht unter die Kanaaniter auflösen können. Und Josef auch. Josef hatte eine ägyptische Frau, ja. Aber die weiteren Kinder, ja, werde sich nicht mit den Ägyptern vermischen und den Ägyptern auflösen, unter den Ägyptern auflösen, nein, sondern jetzt ist die ganze Familie Jakobs nach Ägypten gekommen und jetzt können auch die Söhne Josefs, Ephraim und Manasse, die zählen jetzt zur Familie Jakobs und die werden auch in dieser Familie Jakobs bleiben und werden diese Kultur übernehmen und werden sozusagen abgesondert von den Ägyptern leben. Das haben sie getan, die Ephraimiter und die Manassiter. Ja, Manasse und Ephraim waren die zwei Söhne von Josef. Aber was hat Jakob gemacht? Der hat die zwei Söhne Josefs adoptiert. Das sind jetzt meine Söhne. Ja. Die gehören jetzt mir. Kapitel 48, morgen werden wir davon lesen. Also hier überhaupt kein Problem. Im Neuen Testament ist es auch ganz klar, wenn jemand Christ wird, ja, dann kann er nicht eine Heidin heiraten, eine Ungläubige heiraten. Würde er das tun, dann würde er sich ein großes Unglück einholen. Ja? Denn die Gefahr ist, das ist fast todsicher so, dass das heidnische Wesen sich abfärben wird auf die Kinder, ja? Und auch vielleicht sogar noch auf den Mann oder umgekehrt, wenn die Frau einen heidnischen Mann heiratet. Kennt ihr die Geschichte von Spurgeon? Spurgeon war ja ein Prediger in England und zu ihm kam mal eine Frau und die sagte, sie möchte einen ungläubigen Mann heiraten. Und dann hat er sich auf den Tisch gestellt, aber ein Tisch, so wie dieser hier, hat sich raufgestellt und dann hat er ihr die Hand gegeben, er hat sie auf den Tisch gestellt und hat ihr die Hand gegeben, ja. Und dann hat er gesagt, ziehen Sie mich rauf, bitte ziehen Sie mich rauf. Und sie versuchte ihn raufzuziehen und fiel runter vom Tisch. Und dann sagt er, sehen Sie, Sie meinen, Sie werden den Mann, den Sie heiraten, schon raufziehen zu Jesus. Er wird Sie runterziehen zum Feind. Und es gibt ja viele Beispiele von Menschen, die ungläubige Ehepartner geheiratet haben. Ich denke zum Beispiel an eine Frau, die hat das mir erzählt, als sie schon recht alt war. Sie sagte, ich habe genau gewusst, wenn ich den heiraten werde, der ist noch nicht gläubig, aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich bringe ihn zum Herrn. Sie hat ihn geheiratet. Er hat sich ein bisschen scheinfromm gegeben. Ja. Sie hat ihn geheiratet. Und was war? 50, 60 Jahre, ich weiß nicht, wie lange sie verheiratet waren. Sehr lange waren sie verheiratet. Sie lebt heute noch, er ist schon gestorben. Der Mann hat sich nicht bekehrt und hat ihr die ganzen Jahre und Jahrzehnte das Leben zur Hölle gemacht. Sie hatte ein sehr schweres Leben. Sie ist nicht vom Glauben weggegangen. Das war Gnade Gottes, ja, aber sie hatte ein furchtbares Leben und ich weiß auch nicht, ob der Mann sich am Sterbebett bekehrt hätte, ich habe nichts davon gehört. Jedenfalls ist der Mann in der Ewigkeit und sie ist schon, glaube ich, über 90 Jahre alt. Aber sie bekennt das, hier war mein Fehler. Eine andere Frau in Österreich hat mir das auch erzählt und bei ihr war es dann so, ihre Töchter haben es genauso gemacht. Ihre Töchter kamen zum Glauben und heirateten wieder ungläubige Männer. Mittlerweile weiß ich nicht, ob die Töchter überhaupt noch im Glauben stehen. Das sind traurige Geschichten. Also das war mit dem Heiraten, diese Frage. Die andere Frage, 1. Mose 44, Vers 5, da geht es um den Kelch, aus dem der Josef wahrsagt. 1. Mose 44, Vers 5. Spricht Josef, warum habt ihr Böses für Gutes vergolten? Ist es nicht der Kelch, aus dem mein Herr trinkt? Also hier spricht der Knecht Josefs. Aus dem mein Herr trinkt, aus dem er zu wahrsagen pflegt, ihr habt übel getan, was ihr getan habt. Also die Frage ist, hat Josef wirklich wahr gesagt, also Wahrsagerei getrieben dort in Ägypten mit einem Kelch? Nun, ich denke, das müssen wir nicht unbedingt annehmen, denn er steht nicht da. Der Text sagt nicht, dass Josef ein Wahrsager war in Ägypten, sondern er möchte hier, offensichtlich redet hier dieser Knecht Josefs zu den Männern so, um ihnen zu zeigen, warum er weiß, dass dieser Kelch jetzt gerade unter ihnen ist. Ja, also der muss ja irgendwie einen Grund haben, warum er jetzt gerade diesen Brüdern nachgelaufen ist und warum er den Verdacht hat, dass der Kelch bei ihnen ist, oder? Und also wir müssen das nicht annehmen, dass Josef ein Wahrsager war. Ja, was auch immer damit gemeint sein soll mit Wahrsagen, das ist ja auch nicht klar. Das ist auch im Hebräischen nicht klar, was das Wort Wahrsagen hier bedeuten sollte, wenn überhaupt. Aber er spricht hier wie ein Heide natürlich, wie ein Ungläubiger, wie ein Ägypter, ein ägyptischer Fürst sprechen würde. Ja, soweit. Da war noch eine andere Frage, die betrifft nicht Josef, aber ich finde, sie ist sehr wichtig. Sie betrifft die Stelle 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Und vielleicht sollten wir das aufschlagen. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Und dort heißt es: Wachset aber in der Gnade und Kenntnis unseres Herrn und Retters Jesu Christi. Zuerst zur Übersetzung. Es steht hier kein Artikel bei dem Wort Gnade im Griechischen. Das heißt, man könnte übersetzen, man muss nicht, aber man könnte übersetzen. Wachset aber in Gnade. Es könnte auch heißen, wachset aber durch Gnade und Kenntnis Jesu Christi. Aber diese Übersetzung mit durch ist unwahrscheinlich, denn wenn in der Bibel vom Wachsen die Rede ist, dann wird fast immer oder vielleicht überhaupt immer gesagt, worin man wachsen soll. Die Bibel spricht nicht so, dass wir einfach wachsen sollen. Die Bibel sagt immer, wachset in der Gnade, wachset im Glauben, wachset in der Liebe, wachset in der Erkenntnis. Das heißt, das Gebiet, in dem wir wachsen sollen, wird angegeben. Das heißt, die Übersetzung dürfte schon richtig sein, wachset in Gnade oder wachset in der Gnade und in der Erkenntnis oder Kenntnis unseres Herrn und Retters Jesu Christi. Was heißt das und wie kann ich in der Gnade wachsen? Dazu hilft uns der 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2. Also wenn wir den Anfang des 2. Petrusbriefes lesen, haben wir da schon eine Hilfe. Dort sagt Petrus, der 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 2, Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt in Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Oder durch Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Also, Petrus wünscht, dass die Gläubigen, an die er hier schreibt, dass sie Gnade haben und dass sie Friede haben und dass diese Gnade zunehmen soll und dass der Friede zunehmen soll, in Verbindung in Erkenntnis Gottes, in Verbindung mit der Erkenntnis Gottes und Jesu. Das heißt, je mehr wir Gott erkennen und kennenlernen, desto mehr werden wir wachsen in Gnade und in Friede. Desto mehr Gnade werden wir haben und desto mehr Friede werden wir haben. Nun, was heißt Gnade und Friede? Friede, das verstehen wir noch besser. Friede ist Shalom, im Hebräischen Shalom. Und im Griechischen ist es ein anderes Wort. Aber dieser Gedanke Shalom heißt eigentlich Wohlergehen. Friede rundum. In allem Wohlergehen. Und wenn wir im Geistlichen, hier ist natürlich das Geistliche angesprochen, hier geht es nicht um einen weltlichen Frieden, hier geht es um einen geistlichen Frieden. Frieden bekommen wir zuerst einmal, wenn wir gläubig werden, bekommen wir den Frieden Gottes. Das heißt, Gott ist jetzt nicht mehr mein Feind, sondern ich habe jetzt eine Beziehung zu meinem himmlischen Vater und es ist Friede. Es ist ein angenehmes Verhältnis, das hier entstanden ist. Und darin, wenn ich jetzt zum Glauben gekommen bin, habe ich Friede, grundsätzlichen Friede mit Gott. Aber jetzt brauche ich auch jeden Tag, nachdem ich jetzt zum Glauben gekommen bin, brauche ich jeden Tag auch noch Friede, weil mein inneres Empfinden und Wohlergehen kann durch allerlei Dinge gestört werden. Durch Sünde und durch die Umgebung, in der ich bin, kann man ganz schön durcheinander gebracht werden und Unfrieden haben innerlich und unruhig werden. Und da sagt er, ich wünsche, dass bei euch der Friede zunehme. Das verstehen wir. Aber was heißt dann Gnade? Inwiefern kann Gnade zunehmen? Nun, er sagt, da müssen wir verstehen, was Gnade ist. Gnade ist eine Form von Liebe. Gnade heißt, dass Gott sich uns zuwendet und uns etwas schenkt, grundsätzlich, und zwar unverdienterweise. Er schenkt uns etwas in Liebe. Und jetzt wir haben eine grundsätzliche Gnade. Wenn wir zum Glauben kommen, bekommen wir Gnade. Und die Gnade äußert sich in Vergebung. Also wir erfahren die Gnade Gottes in Vergebung. Wenn wir als Sünder zu Gott kommen, ja, und Buße tun und uns bekehren, dann bekommen wir Vergebung. Das ist die Art, wie Gott uns seine Liebe zeigt und schenkt. Er vergibt uns und also wir sind gerettet aus Gnaden und das macht sich wirksam in der Vergebung. Epheser 1, Vers 7. Und dann, nachdem wir jetzt zum Glauben gekommen sind, brauchen wir weiterhin Gnade. Gnade ist aber, dass ich jetzt weiterhin von Gott beschenkt werde. Womit beschenkt er mich? Was brauche ich jetzt? Nun, ich brauche nicht nur tägliche Vergebung, ich brauche auch täglich Kraft. Meine Gnade genügt dir. 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade reicht aus für dich, sagt der Apostel Paulus, nein, sagt der Herr Jesus dem Apostel Paulus, als er betet um Kraft, dass er das aushalten kann oder dass die Krankheit weggeht, dass er geheilt wird. Und der Herr sagt, meine Gnade genügt dir. Das heißt, was ist dann die Gnade? Er sagt es im nächsten Vers, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig oder kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Das heißt, die Gnade erfahre ich als Kraft. Wenn ich mit Sünden komme zum Herrn und er mir vergibt, dann erfahre ich die Gnade in Form von Vergebung. Wenn ich als Schwächling komme und er mir Kraft gibt, dann erfahre ich die Gnade als Kraft. Und auch sonstige Hilfe. Die Bibel spricht auch von Gnadengaben. Das heißt, das sind Ausrüstungen. Gott rüstet uns aus, weil wir nichts tun können ohne ihn, müssen wir immer wieder ausgerüstet werden. Und er gibt uns Befähigungen für den Dienst, den wir zu tun haben. Und das bekommen wir von ihm. Das ist auch Gnade. Deshalb spricht die Bibel von Gnadengaben. Das heißt also, wenn jetzt hier steht, dass wir wachsen sollen in der Gnade, dann heißt das, dass wir darin wachsen sollen, dass Gott uns mehr und mehr mit seiner Kraft und seiner Hilfe beschenken kann. Und das hängt von mir ab. Denn ich muss kommen. Ich muss zu ihm kommen. Und ich muss, und was hilft mir dabei? Dabei hilft mir, dass ich ihn besser kennenlerne. Je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr werde ich zu ihm kommen, werde ich mir bewusst sein, dass ich alles von ihm holen darf. Brauche ich Weisheit, darf ich zu ihm kommen, um Weisheit bitten. Brauche ich Kraft, weil ich schwach bin, darf ich zu ihm kommen und ich bekomme Gnade in Form von Kraft. Und brauche ich Vergebung, komme ich zu ihm. Und je mehr ich Gott kennenlerne, desto mehr lerne ich, alles aus seiner Hand zu nehmen wie Jakob. keinen Schritt ohne ihn zu tun. Wachset in der Gnade und in der Erkenntnis oder in der Kenntnis von Jesus Christus. Wachset darin, dass ihr mehr und mehr so in der Abhängigkeit steht, dass ihr alles aus seiner Hand nehmt, und wachset darin, dass ihr ihn mehr und mehr kennenlernt. Das wird euch darin, das bedingt einander, ja. Es ist also nicht so, dass, das ist das eine Gebiet, ich muss in der Gnade wachsen, und das ist das andere Gebiet, ich muss in Erkenntnis wachsen, sondern je mehr ich in Erkenntnis wachse, je mehr ich den Herrn kennenlerne, desto mehr werde ich auch zu ihm kommen und von ihm empfangen und Kraft bekommen, wenn ich sie mir erbitte und wenn ich ihm vertraue. Soweit zu dieser Bibelstelle. Ich denke, damit sollten wir schließen heute Abend. Es ist lange genug gewesen und wir wollen aufstehen und noch beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir auch heute Abend wieder für deine Gnade, die wir in Form von Hilfe, in Form von Kraft erleben dürfen. Danke, Herr, dass wir so viel lernen dürfen, und wir flehen dich an, dass wir dich besser kennenlernen. Danke, lieber Vater, im Namen Jesu Christi. Und wir beten auch, dass du uns segnest weiterhin, dass du uns Dinge darreichst, die uns fördern in Richtung ewiges Leben, die uns fördern im Glaubensleben, in dem geistlichen Wachstum, im Glauben und in der Liebe und in den anderen Bereichen, in der Heiligkeit. Danke, lieber Herr, für dein Wirken an uns. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast und vor allem für dieses erste Buch Mose. Danke, dass du uns hineinblicken lässt. Wir beten auch für morgen, dass du uns Gnade schenkst und hilfst und dass wir dieses Buch verstehen und auch das mitnehmen in unser Leben hinein. Wir preisen dich. Amen.